You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying dimburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, frohes Neues, Thibaut.
Oh, Yannick, Sie hier?
Also, heute im Programmheft der zweite Teil unserer fulminanten Best-of-Sendung. In der letzten Folge haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bereits ein kleines Radiofeuerwerk abgebrannt. Jetzt schalten wir nochmal den DeLorean an und stellen ihn aufs Jahr 2015.
Doc Schremser hat für Sie die Übersicht.
In einem Surferdorf treffen zwei Kerle auf eine unbekannte Schöne. Ah ja klar, Urlaubsflirt. Nee, ist eine andere Geschichte, eine Geschichte übers Erinnern und über... Gedächtnislücken. Wir hören heute das Interview mit der Regisseurin Jana G. Wonders aus dem Februar. Wonders erzählte uns damals ganz zauberhaft von ihrem Film I Remember. Johannes Kirchmeier führt uns aufs Eis. Der emeritierte Sportreporter hat seinen VHS-Rekorder dabei und spielt uns das Tape Olympia 1980 USA versus UdSSR vor.
Okay, lassen Sie mich mal, denn das war wirklich ganz großes Kino. Wir waren das ganze Jahr über als Detektive unterwegs, um an Orten herumzuspüren, die wir aus Filmen kennen. Mit Christoph Farkas zusammen sind wir die drei Rautezeichen. Heute nochmal der Fallzirkus. Danke, Doc. Jetzt wieder Sie.
Den Anfang, sagte ich. Den Anfang macht ein Beitrag von Moritz Hartmann, der die vorlesungsfreie Zeit der Best-of-Sendungen genießt, habe ich gehört. Moritz bekam letztes Jahr eine SMS von Jacob Applebaum.
2016 wird alles anders. Wir haben unsere Jeans geflickt, die Marienkäfer sind vergoldet.
Aber keine Sorge, die Sendung heißt auch weiterhin kryptisch The Other Side.
Rewind!
Willkommen auf der anderen Seite!
Letztens, ich war gerade dabei, mir am Morgen die Zähne zu putzen, bekam ich eine seltsame SMS.
Hi Moritz, I'm back from China. Meeting Ai Weiwei was kind of crazy. Are you okay? We are getting nervous. We are in a critical stage with V6 and time is running out. Please get back to me ASAP. Thanks, Jake.
Jacob Applebaum stand da im Absender. War das nicht dieser Datenschutzaktivist, der unangenehme Infos über die US-Regierung verbreitet? Er ist doch sogar nach Berlin gezogen, weil er sich in den USA nicht mehr sicher fühlt. Aber warum schreibt er mir? Ich antworte ihm einfach mal, es gehe mir gut und frage, was er eigentlich genau von mir will. Ich hatte das alles schon wieder vergessen, als er sich am nächsten Tag wieder meldete. Ich stand gerade in der Schlange an der Supermarktkasse.
Dear Moritz, we just noticed that you are the wrong Moritz. Our sincerest apologies. We hope you will not have any problems with the Secret Service. We will contact you later. Now it's too late anyway.
Zu spät für was? Und was für Probleme mit dem Geheimdienst überhaupt? Und mit wem hat Jacob Applebaum mich denn verwechselt?
Ein Zufall ist das schon mal nicht, oder?
Naja, ich bin schon irgendwie selbst schuld an dieser Verwicklung in Geheimdienstoperationen. Diese beiden SMS sind Teil des Spiels Super Nerds, das von Regisseurin Angela Richter am Schauspiel Köln entwickelt wurde. Ich spiele mit. Ich habe mich online registriert. Im Mittelpunkt des Projekts steht ein Theaterstück über Whistleblower, also über Leute wie Edward Snowden oder Julian Assange. Das Spiel, dieses Sudden Life Game, wie sie es nennen, verlängert den Theaterabend. Regisseurin Angela Richter will auf die Gefahren durch Geheimdienste aufmerksam machen.
Und gleichzeitig entsprach es ja irgendwie auch dem Thema zu sagen, okay, wir hacken uns in die Zuschauer ein und wir versuchen es auf eine spielerische Art, sie irgendwie dazu zu bringen, mitzumachen. Und gleichzeitig eben mit dem Ziel, das Erlebbare zu machen, was das eigentlich ist, wenn man so eine eigene Wanze in der Tasche mit sich rumträgt.
Und diese Wanze namens Handy klingelt dann in den unmöglichsten Momenten, eiskalt im Alltag erwischt. Wenige Tage nach den SMS von Jacob Applebaum bekomme ich eine E-Mail von den Spielleitern.
Es wurde die Sorge geäußert, dass man durch die Teilnahme unter bestimmten Umständen auf Listen von Geheimdiensten landen könnte.
Schon klar, dass die Applebaum-SMS nicht vom echten Jacob verschickt wurden. Aber wenn jetzt auch die Spielleitung auf die Gefahr von Geheimdiensten hinweist, ist da ja vielleicht doch was dran. Ein Link in der Mail führt mich auf die Internetseite des Supernerds-Projekts.
Zur angeblichen Verwechslung von Moritz H. über die gerade so viel kursiert, können wir nichts sagen. Das eigentlich gemeinte Mitglied einer Aktivistenzelle, das offenbar auf der Watchlist des US-Außenministeriums steht, ist definitiv keiner der Super-Nerds von Angela Richter oder anderen Projektbeteiligten.
Was? Ist bei dem Spiel vielleicht etwas außer Kontrolle geraten? Und warum steht da mein Name? Haben alle anderen Teilnehmenden des Spiels auch so eine Mail bekommen? Ich bin kurz verwirrt, doch schon klingelt mein Telefon.
Jacob Applebaum. Hallo? Okay, also, tut mir leid, ich muss das auf Englisch sagen. I don't know all the details, but there has not been a mix-up. I certainly did not contact you personally. This was, of course, just part of the game. I cannot tell if you are on any watch list, but if you were not before, you don't need to start worrying now, okay? For you, everything is probably fine. Governments putting whistleblowers and critics on blacklists is an issue. Please speak up against it. Thank you, and keep in touch. Bye-bye.
Game over. Das Spiel ist vorbei. Im Theatersaal käme jetzt der Applaus. Irgendwie bin ich dann jetzt doch erleichtert. Ich muss mir keine Gedanken machen, auf die Liste von Geheimdiensten zu geraten. Also zumindest nicht mehr als sonst.
Bitte seien Sie achtsam.
Angela Richter setzt auf das Handy als Second Screen, der sowohl während der Theateraufführung in Köln benutzt wurde, als auch danach im Alltag der Zuschauer.
Ich finde ehrlich gesagt, dass das mittlerweile zu der Art, wie Leute Welt wahrnehmen, dazugehört, dass man eigentlich immer schon die Second Screen mitdenkt.
Ein Second Screen ermöglicht es also, neue Orte der Inszenierung zu schaffen, die ganz individuell sein können und von Zuschauer zu Zuschauerin, wenn wir sie überhaupt so nennen wollen, variieren können. Die Interaktion zwischen verschiedenen Menschen, ob wir sie nun Zuschauer oder Darsteller oder irgendwie anders nennen, ist dabei wichtiger als das Zusammensein in einem Raum, was sonst im Theater so wichtig ist. Aber eigentlich folgt das Theater da ja nur der Tendenz unserer heutigen Kommunikation, die einfacher als je zuvor große Entfernungen überbrücken und viele verschiedene Menschen miteinander in Kontakt bringen kann.
Hello from the other side.
Und das Pop-Feuilleton hat lange Zeit nur müde mit den Schultern gezuckt.
Er hat sie hautnah miterlebt, die ganz großen Momente des Sports. Sportreporter Johannes Kirchmeier klebt sie als Sticker ein in sein dickes Sammelalbum.
And the fans don't like it. It worked for Hingis. But a rather unusual play.
Little second, which could make the big difference here. Oh, and look, the lock has gone down and Armstrong has taken to the grass.
Neulich in Madrid, gibt's auch noch hier, ein Tor ist uns gefallen. Wir werden also jetzt ein bisschen Zeit haben.
Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer!
Guten Abend, Johannes.
Guten Abend.
Guten Abend.
Na, wie geht's Ihnen heute?
Ja, ist nicht mehr so ganz gut. Im Alter ist ja so öfters so, ne, dass einfach die Knieschmerzen.
Naja gut, Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Sie haben aber auch viel erlebt, so Sie als Schildkröte unter den Sportreportern. Was haben Sie uns heute zu berichten?
Ja, ich entführe euch heute in das Jahr 1980, also genau 35 Jahre zurück. Es herrschte der Kalte Krieg, Afghanistan war schon damals umkämpft, 1979 marschierte die Sowjetunion ein. Die USA sagte daraufhin die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Moskau ab. Doch zuvor standen erstmal die Winterspiele in den USA in Lake Placid und die Frage mit oder ohne Sowjetunion. Ja, sie nahm teil und die Spiele bildeten diesen USA-UdSSR-Clinch ab. Es war, eine Partie wurde zum Stellvertreter des Kalten Krieges, das Eishockey-Match zwischen den beiden Nationen. Mit klaren Vorteilen für die Sowjets. Sie waren der Favorit in Lake Placid, sie haben 5 der letzten 6 Olympiagoldmedaillen zuvor gewonnen. 13 Tage vor der Partie, die jetzt zum Gold entschied, hatte die Spornaja die Amerikaner in einem Testspiel noch 10-3 vorgeführt. Die Vorzeichen, sie waren klar. Das Spiel beginnt so, wie es sich die meisten Beobachter erwartet haben. Das 1-0 für die Sowjetunion. Bast Schneider verliert den Puck im Vorwärtsgang, Kasatonov schnappt ihn sich. Er schießt, eigentlich ungefährlich, aber Krutov fälscht ab. Keine Chance für Goalie Craig, jetzt sind die USA natürlich gefordert. Und sie liefern, spielen sehr, sehr gut mit. Pavlich hat den Puck auf Höhe der Mittellinie. Er spielt zu Schneider. Und was macht der? Der zieht einfach mal ab. Tor! Das 1-1. Es bleibt spannend. Bast Schneider, der zieht von der blauen Linie ab, legt den ganzen Frust über das Unglück 0-1 in den Schuss. Tor. 2:1 Sowjetunion. Die Spornaja ist da, gerade in Person von Sergei Makarov. Kurz vor der ersten Drittelpause. Die Sowjetunion ist in den letzten Minuten das bessere Team. Sie hat die Überlegenheit genutzt, aber noch eine Chance für die USA. Dave Christian. Er schießt von der Mittellinie. Tretjak wehrt ab, ja, Harakiri direkt vor Mark Johnson. Der zieht am Torhüter der Sowjetunion vorbei. Drin, die USA sind wieder da. Wir Sportkommentatoren sprechen da immer von diesem psychologisch wichtigen Zeit. Das zweite Drittel beginnt, wie das erste endete. Mit einem Tor. Der Favorit, er führt wieder. 3:2, die Sowjets kontern in Überzahl. Eine dumme Situation aus Sicht der Amerikaner. Am Ende ist Alexander Maltsev allein vor Craig, täuscht rechts an, zieht links vorbei und legt den Puck ins Tor. Fein gemacht. Es steht immer noch 3:2. Wir sind schon im letzten Abschnitt, 12 Minuten vor dem Ende. Die USA, sie beißen, sie kämpfen und sind im letzten Drittel besser als die Sowjets. Kann der Gastgeber noch einmal zum Ausgleich kommen? Vielleicht jetzt. Johnson geht alleine auf den sowjetischen Torwart zu. Den muss er machen. Macht er ihn auch? Macht er ihn? Tor! Stark, der zweite Treffer von Johnson. Das 3:3. Die USA, sie sind zurück im Kampf um Gold. Jetzt geht es um alles. Wer hätte denn gedacht, dass es so knapp wird, nachdem die Sowjets vor 13 Tagen noch 10:3 gegen die USA gewonnen haben. Noch einmal, 10:3. Mark Pavlich ist schon wieder in der sowjetischen Zone. Er spielt überragend Mark Erosioni frei. Der zieht direkt ab. Drin, dieser Erosioni. Er flippt aus. Er reißt die Hände in die Höhe. Hüpft auf dem Eis. Das Stadion jubelt. Unheimlich. Gänsehautgefühl in Lake Placid. Das geht's doch nicht. Die USA, sie sind erstmals in Führung. Stürzen die Gastgeber den übermächtigen Favoriten, der doch die Goldmedaille schon um den Hals baumeln hatte. 30 seconds to go. Das hat diese Spielergeneration der Sowjetunion noch nicht erlebt. Sie steht mit dem Rücken zur Wand. Sie versuchen es noch einmal. Spielen den Puck in die Zone der USA. Doch die Amerikaner holen sich ihn genauso schnell wieder zurück. Sie spielen die Zeit von der Uhr und sie machen das sehr, sehr, sehr solide. Das Publikum in der Halle zählt jetzt schon die letzten Sekunden herunter. Sie laufen. Es müsste es gewesen sein. 5, 4, 3, 2, 1, es hallt durch die Halle. Aus. Das Spiel ist aus. Die Sensation ist perfekt. Die Spieler der USA jubeln. Auch die Auswechselspieler laufen jetzt aufs Eis. Sie stürzen sich auf ihren Goalie, auf Jim Craig. Denn der hat den Sieg festgehalten. Oh, ganz erdrückt wird er hier. Hoffentlich ist er nicht verletzt am Ende. Die Fans, die schon die letzten Minuten überstehen, feiern mit. Sie applaudieren ihren Spielern. Was für ein Spiel der Amerikaner.
Hui, 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 Johannes, da klingen sie aber auch ganz schön jung noch, ne?
Ah, ganz rote Bäckchen hat er bekommen.
Ja, es ist auch, was, 35 Jahre ist es her?
Ja, es ist 35 Jahre, ja, es ist, ja, aber doch, ich erinnere mich schön daran, ja.
Wie ist es denn ausgegangen? War das das Anfang vom Ende für die Sowjetunion?
Ja, ja, also die USA wurden wirklich mit diesem Sieg am Ende Olympiasieger. Die Sowjetunion musste sich mit Silber begnügen. Doch die Niederlage der Sowjets, die blieb eine Eintagsfliege. Und in den USA wird sie zum Miracle on Ice, ein Ereignis, das die USA noch heute elektrisiert. Die Sowjetunion gewinnt aber bei den folgenden zwei Olympischen Spielen 1984 und 1988 wieder Gold, bevor sie dann, wir wissen es alle, zerfällt.
Johannes Kirchmeier, vielen Dank, dass Sie uns diesen großen Sportmoment nochmal erleben haben lassen. Geben Sie auf sich Acht.
Pour la vie.
Das war Schalltrainer, der sein Lied La Mer zu Gehör brachte. Immer wenn dieser Song gespielt wird, kann man irgendwo am Himmel eine Sternschnuppe sehen.
Und wenn Sie heute Abend eine Sternschnuppe sehen, wünschen Sie sich dann etwas?
Ich würde mir, wenn ich sie sehen sollte, was ich bezweifle, würde ich mir durchaus etwas wünschen, aber ich würde es auch keinem sagen.
Stimmt, sonst geht es ja nicht in Erfüllung, ne?
Das absolut, genau, genau.
Gaschurn ist ein Ort, an dem fühle ich mich wohl. Ich habe viele Erinnerungen aus Gaschurn. Sonnenbrand und Schneesturm, stolze Ostereiersuche und niedergeschlagene WLAN-Suche, Aufwachsen und Erwachsensein. Das Hineingezogen werden in Literatur und das Schlafen mit einer Bildzeitung als Decke. In Gaschurn war ich nie länger als 10 Tage am Stück. Gaschurn ist mein Ferienort. Soweit ich mich zurückerinnern kann, kenne ich mich dort aus, wie in meiner Anzugtasche. Soweit ich mich zurückerinnern kann, ist es dort aufregend. Aufregend unbeschwert. Jana G. Wonders, guten Tag.
Hallo.
Hi.
Und willkommen auf den Detektorwellen. Jana G. Wonders, Sie sind die Regisseurin von I Remember. Und in I Remember lernen wir einen jungen Kerl kennen, Josh. Mhm. Auch er ist in einem Ferienort, einem Küstenort in Kalifornien. Gashurn liegt in den Alpen, ist was anderes. Stellen Sie sich vor, Sie fahren als langjährige Freundin von Josh mit ihm in diesen Ort. Von welchen Erinnerungen erzählt er Ihnen?
Er wird mir sehr viel von der Natur, dem Meer, von seinem besten Freund Ben erzählen, aber auch einer Frau, die irgendwie in einem Haus auf den Klippen wohnte. Er wird mir erzählen über das Gefühl, sich alleine zu fühlen. Vielleicht auch über einen Verlust, den er da damals erlitten hat oder erfahren hat.
Sind das traurige Erinnerungen an diesen Ort für Josh?
Es sind nostalgische, aber auch melancholische Erinnerungen, aber ich glaube dennoch schöne, weil was ist auch Erinnerung? Die Frage ist, was vermischt sich, was ist real gewesen, was nicht, was war Fantasie? Das ist eigentlich schwierig zu sagen, aber ich glaube, es sind melancholische Erinnerungen.
In diesem Film I Remember folgen wir Josh. Wir laufen quasi hinter ihm her mit der Kamera, wie in einem Computerspiel. Mhm. Wir sehen ihn von hinten und sehen, wie er sucht. Die Kamerabewegung sucht, schaut von links nach rechts. Wonach ist er auf der Suche, dieser Josh?
Josh ist auf der Suche nach einem Gefühl, sagen wir mal, wahrscheinlich ist Josh auf der Suche nach Liebe.
So einfach.
Ich glaube, so einfach. Nach irgendwie einer Erfahrung, er sehnt sich nach etwas. Vielleicht weiß er auch selbst noch nicht genau was. Und ich als Regisseurin interpretiere das jetzt in ihn rein, aber er ist auf der Suche, ich würde sagen, nach Liebe, ja.
Aber wenn Sie jetzt schon anfangen zu interpretieren, vielleicht sollten wir doch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen vorher. Und über die Beziehung sprechen, nicht mit der Frau, die hier schon angedeutet wurde am Anfang des Gespräches, sondern mit seinem Freund, mit dem Ben. Mhm. Die beiden gehen ja abends auch mal ganz gerne weg an diesem Ferienort. Und ich habe mich dann so gefragt, wenn die beiden so eigentlich entscheiden müssten, auf welche Party es geht, diskutieren die da groß rum oder wer trifft da die Entscheidung zwischen den beiden?
Also er trifft nicht die Entscheidung, sein bester Freund trifft die Entscheidung.
Warum?
Weil es so ein Typ ist, der Charisma hat, der einfach Macht, der irgendwie durch ihn lernt Josh Leute kennen, durch ihn ist es irgendwie alles viel lockerer. Und ich glaube, Josh, wenn er alleine ist, ist nicht sehr, sehr offen oder er ist sehr bei sich und das zeichnet. Also vielleicht würde er sich wünschen, auch in Teilen so zu sein wie sein Freund. Ja.
Wir haben ein Gefühl dafür, wer Josh ist, wer Ben ist, wie die beiden drauf sind. Zu diesen beiden stößt eine dritte Person, eine Frau. Können Sie uns die kurz vorstellen?
Die Frau ist Elena und die wird in dem Film sehr, sehr wenig erzählt. Also ich habe versucht, von ihr eigentlich nur das Wesentliche zu erzählen. Die Frau, die sozusagen in das Haus auf den Klippen einzieht, die eigentlich auch noch mehr Background hat, den ich mir auch überlegt habe, aber der in dem Film jetzt gar nicht irgendwie thematisiert wird. Aber eigentlich gehört das Haus ihrer Tante, die verstorben ist. Und die kommt dahin, weil sie auch eine rastlose, unruhige Seele ist und irgendwas klären muss in ihrem Leben. Und da ist sozusagen dieser Ort gerade für sie geeignet.
Sie geben nicht mehr Background, weil Josh und Ben auch nicht mehr Background haben. Was macht denn die Faszination aus? Warum fühlen die sich angezogen von dieser Frau?
Das hat viel mehr mit einem persönlichen Treff oder mit einer persönlichen Begegnung zu tun, dass sozusagen Josh einfach sehr fasziniert ist von ihrer geheimnisvollen Aura und genau dadurch mehr über sie erfahren will, was bei ihm auf einer gewissen Ebene vielleicht passiert, aber dann doch nicht in wirklich, also nicht in direkten Austausch mit ihr, sondern er kann nur hineininterpretieren, wie sozusagen in so ein leeres Gefäß, in dem er alle Träume reinfüllt, und sie ist eigentlich so eine ideale Projektionsfläche für ihn.
Der Film ist kurz, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Eigentlich nicht viel Zeit für die radikale Veränderung, die in dem Leben von diesen dreien passiert.
Genau.
Sie sind an einem Ort, bleiben immer an der Küste, an der kalifornischen Küste in diesem Ort. Die Hütte, in der Josh und Ben wohnen, ist direkt über den Klippen. Und gegenüber auf der anderen Seite, auch oben auf den Klippen, ist das Haus, in dem Elena wohnt, in dem früher ihre Tante gewohnt hat, Crazy Kate, von der wir erfahren, dass sie wohl mal auf den Felsen rumgeklettert ist und dass sie inzwischen Selbstmord begangen hat. Mhm. Der Ort verändert sich nicht, bleibt statisch. Wie so eine Arena sehen diese Klippen aus, wie eine Theaterbühne. Mhm. Und die Einheit des Ortes ist ja was sehr Theatrales. Hilft Ihnen das, die Veränderung der Charaktere noch deutlicher herauszustellen?
Ja, das ist ein guter Gedanke. Auf jeden Fall war bei mir die Überlegung, dass diese archaische Landschaft, die bleibt. Also es ist das Meer, es wird ewig, ja, ewig Wellen schlagen, und es ist etwas Stetiges, etwas, das sich jetzt nicht wesentlich in der nächsten Zeit verändert, und nur die Figuren oder die Beziehungen oder das, was zwischen denen passiert, verändert sich. Ob jetzt das Innere sich verändert, der Figur, das ist auf einer sehr subtilen Weise erzählt. Also es ist, wie Sie sagen, kein Film, der jetzt gravierende Veränderungen erzählt, aber auf einer ganz leisen Art.
Aber sonst geht ja nicht viel in der Bucht, ne?
Sonst geht nicht viel in der Bucht, ne.
Nee. Lebt der Film auch vor allem durch diesen inneren Veränderungen der Charaktere? Ist das so vielleicht auch die eigentliche Geschichte und nicht das Äußere?
Das war die Überlegung bei mir, dass es eigentlich bei Josh auch hauptsächlich um diese erste Verlusterfahrung geht, die er am Ende macht und dadurch sozusagen etwas erfährt, was er noch nie vorher erfahren hatte. Das ist so, durch dieses Verschwinden ist der Auslöser, wird er seinen Freund je wieder sehen oder nicht. Mhm.
Er verliert seinen Freund also. Genau. Das ist die Verlusterfahrung, ja, die er macht.
Und das sagen Sie auch immer wieder in Interviews zu dem Film,
ja,
dass es Ihnen um diese Verlusterfahrung geht.
Oder auch ein Abschied.
Oder ein Abschied.
Ein Abschied,
genau.
Ja.
Und im Vorfeld heute Morgen hat mir Thibaut erzählt, was seine erste Verlusterfahrung eigentlich war, an die er sich erinnert. Eine herzzerreißende Geschichte, kann ich Ihnen sagen.
Okay.
Es ging um ein Plüschtier, Koala. Der war, naja, er hieß auch Koala, es war ein Koala, nichts besonders innovativ, wie Thibaut eben so ist. Und er war grau und weiß, und Thibaut ist mit seiner Familie in Urlaub gefahren, und just als sie eben kurz vor einer Raststätte waren, fiel Thibaut auf, dass er seinen Koala verloren hatte, vergessen hatte zu Hause, und es waren lange 3 Wochen. Dann hat er sich dafür einen Ersatz gekauft, einen Hund, Tibidi, aber das ist eine andere Geschichte. Wollen Sie uns vielleicht auch eine Verlusterfahrung aus Ihrer Kindheit erzählen?
Das hat mich eben erinnert, natürlich auch verbunden mit einem Monchichi, den ich verloren habe im Wald und nie wieder gefunden habe. Aber
wie hieß der?
Der hatte gar keinen Namen, es war einfach nur ein grauer Monchichi. Da war ich sehr traurig, als ich den verloren habe. Und meine Verlusterfahrung speziell auch mit diesem Ort verbunden, weil ich meinen Vater, also ich bin mit meinem Vater nicht aufgewachsen, habe ihn, wenn dann, besucht, und es war immer eine riesen Verlusterfahrung für mich, ihn sozusagen dazulassen, 13 Stunden entfernt von München, und zu wissen, ich sehe ihn erst vielleicht wieder in einem Jahr. Und das war so ein Erlebnis, und auch natürlich mein Stofftier Monchichi.
Also es war nicht so sehr ein Abschied und wir sehen uns bald wieder, sondern Sie haben das jedes Mal als Verlust erlebt,
genau,
wegzufahren aus Kalifornien zurück nach München?
Ja.
Was ist eigentlich schöner, München oder Kalifornien?
Oh, das ist schwierig. Ich liebe Kalifornien, aber wenn ich da bin, vermisse ich auch München. Also es ist bei mir so eine Zerrissenheit. Ich kann es nicht sagen, beides ist für mich Heimat und auch, ja.
Der Film heißt I Remember,
mhm,
ich erinnere mich, und der Film ist eigentlich eine einzige Rückblende. Josh erzählt uns was in diesem Sommer passiert ist oder zumindest woran er sich erinnert.
Genau.
Ist es aber nicht eigentlich, was er vergessen hat, das was interessant ist für uns in diesem Film?
Auf jeden Fall. Es gibt auch, ich wollte eigentlich auch so lose erzählen, also nicht, dass es jetzt sehr kontinuierlich erzählt wird, obwohl es es auch tut. Aber versteckt sind trotzdem auch ein paar Lücken, wo wir eben nicht dabei sind oder nicht wissen, was da passiert ist. Oder auch geschuldet seiner Erinnerung, dass wir eben diesen Zungen, wo er sich in die Zunge beißt, diesen Moment oder so Sachen da nicht dabei sind und nicht genau wissen, was jetzt da wirklich passiert ist.
Ob er sich tatsächlich in die Zunge gebissen hat, ja. Einfach weil uns dieses Stück fehlt. Und das ist ja etwas, was man im Film machen kann. Mhm. Man kann elliptisch erzählen, man kann schneiden, man kann Unschärfe machen. Ist eigentlich der Film das beste Medium, um so Erinnerungen und unscharfe Erinnerungen zu erzählen?
Auf jeden Fall. Das ist das perfekte Medium dafür.
Was wäre so ein Medium, wo es überhaupt nicht funktionieren würde?
Also in der Musik, finde ich, geht es perfekt. Und das ist schwierig zu sagen.
Warum geht es in der Musik auch? Was sind da die Techniken für das Erinnern und Vergessen?
Über die Lyrics, würde ich sagen. Wenn man Texte einbaut, geht es auch auf jeden Fall über Text. Und indem man assoziativ die Texte baut und erzählt. Ja.
Jana G. Wonders, Sie waren auf der Berlinale und haben dort Ihren Film gezeigt. Natürlich eine super Erfahrung, kann ich mir vorstellen. Der Film lief in der Kategorie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Perspektive deutsches Kino.
Genau, ja.
Was ist denn so die eine prägende Erinnerung an die Berlinale für Sie?
Die prägende Erinnerung war für mich auf jeden Fall die Aufregung vor der Premiere, vor dem Premierenabend. Und dass mein Hauptdarsteller Jude kam spontan nach Berlin gereist und mit ihm den
Jude
Film.
Jude ist Amerikaner?
Jude ist Amerikaner, er kam aus Los Angeles angereist und er hat den Film davor noch nicht gesehen.
Okay.
Und mit ihm diesen Film zu gucken und mit 480 anderen Leuten auf einer riesen Leinwand und er saß neben mir und war völlig aufgeregt. Und ich war aufgeregt, weil er aufgeregt war, weil er sich zum ersten Mal sieht und es war eine tolle Erfahrung.
Gab es in dem Kinosaal auch Leute, die Popcorn gegessen haben?
Das gab es nicht.
Darf man denn zu Ihrem Film Popcorn essen?
Man kann Popcorn essen, muss aber aufpassen, weil es ist ein sehr leiser, ruhiger Film und ja, genau, dann hört man wahrscheinlich jedes Knacken.
Was ist der Moment der Berlinale, den Sie jetzt schon wieder vergessen haben?
Den ich vergessen habe?
Das ist eine Trickfrage.
Da gab es eben, sonst, wenn ich sie vergessen hätte, könnte ich sie jetzt gar nicht sagen, ne?
Sehr klug, man soll nicht auf die Fragen von Thibaut Roth einfallen.
Sie haben mir vorhin Mangel der Innovation vorgeworfen, Yannick. Da hatten Sie sie kurz.
Ja, wie ein Funken ist der schon wieder vorbei.
Hätten Sie denn gern gewonnen?
Wir waren nicht in der Kategorie, wir waren nicht im Wettbewerb. Mhm. Oder?
Okay, es ging um eine Vorführung des Films.
Genau, es ging um die Weltpremiere des Films. Und das war Auszeichnung genug. Also es ist perfekt, auf der Berlinale sozusagen den Start, Festivalstart zu haben.
Mhm. Ja. Und jetzt fängt auch die Promophase an, quasi mit diesem Interview auch.
Genau.
Vielleicht mit so einem halben Jahr Abstand von dem Film. Sie haben ihn jetzt noch einmal gesehen im Kino auf der Berlinale. Gibt es denn da auch Momente, als Sie den Film nochmal gesehen haben, wo Sie sich sagen, da hätte ich aber gern nochmal irgendwie was verändert oder die Szene passt mir nicht so ganz?
Das gab es davor schon, diese Erfahrung bei mir, aber jetzt während der Berlinale, als ich den Film geschaut habe, habe ich einfach losgelassen, habe gesagt, das akzeptiert, es ist, wie es ist, ich kann nichts mehr ändern und habe das dadurch auch sehr genossen, den Film so zu schauen und zu sagen, das ist jetzt so und das nächste wird kommen und ich mache einen nächsten Film.
Hat man auch das Gefühl, dass es der eigene Film ist oder ist es eigentlich fast schon ein Film von jemand anderem?
Es ist der eigene Film, nach wie vor, ja.
Wie lange glauben Sie, werden Sie dieses, das ist jetzt der Film, der ist jetzt so, wie es ist und beim nächsten mache ich es anders, mach ich das? Wie lange wird es vorhalten, bis Sie den perfekten Film machen?
Nein, das ist bei mir, ich mache ja auch Musik und bei künstlerischen Arbeiten hört es nie auf, wirklich 100% zufrieden zu sein. Also ich merke, dass ich immer wieder bis zum Schluss noch eine Kleinigkeit ändern will und dann irgendwann ist es aber auch genug, dann sage ich mir selbst, jetzt, das ist das Beste, was ich rausholen kann und für dieses Projekt und bei einer anderen Sache wird es dann wieder anders und kann die Erfahrung mitnehmen für, aber ich weiß es nicht, ich bin mitten im Prozess und kann es nicht sagen. Vielleicht sprechen wir uns dann ein paar Jahren mal wieder, wenn ich noch mehr gemacht habe.
Aber da klingen Sie jetzt sehr entschlossen.
Ja?
Zum ersten Mal.
Okay. Ja.
Wie erkennen Sie diesen richtigen Punkt, diesen Punkt, wo man sagt, okay, besser kriege ich es nicht hin, ich mache es jetzt so und dann kann ich beim nächsten Projekt wieder voll durchstarten?
Das ist eine schwierige Frage. Das ist ein ganz inneres Gefühl. Also das hat was mit dem ganzen, mit der ganzen Vorarbeit zu tun, was ich schon alles ausprobiert habe. Ich höre dann nicht auf. Also ich stoche so lange rum, bis ich sozusagen das für mich herausgefunden habe. Aber was es genau ist, schwer zu sagen.
Mhm. Vielleicht wollen wir noch mal ganz zum Schluss des Interviews auf einen Aspekt in dem Film eingehen, der mir besonders gefallen hat. Und zwar gibt es an zwei Stellen, glaube ich, des Films eine Szene, wo Josh und Ben vor ihrer alten Holzhütte sitzen und auf die Bucht runterschauen, auf ihre Bucht, wie sie sagen. Und in dieser Bucht läuft dann in diesen Momenten ein altes Ehepaar über den Strand. Und dieses alte Ehepaar, es wird wie viele Figuren eigentlich in diesem Film nur angedeutet. Vielleicht können Sie kurz sagen, wofür dieses alte Ehepaar steht.
Das alte Ehepaar gab es ja auch schon in der Kurzgeschichte. Also das ist jetzt, es war sozusagen schon
die Kurzgeschichte von Zoran.
Von Zoran Drenke, auf der sozusagen der Film basiert. Und die hatten auch mal, die haben sogar auch eine Szene, eine Sprechrolle im Film, aber also nicht im Film, ich habe es rausgeschnitten, aber eigentlich sind sie für mich sind metaphorisch eigentlich für, kann man so sagen, für Ben und Elena, für ein Pärchen, das sich bis ans Ende liebt. Und das ist für Josh sozusagen die romantische Idealvorstellung womöglich.
Ein Pärchen, das auch im hohen Alter noch Händchen haltend über den Strand läuft.
Ja, so ist es.
Jana G. Wonders, vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ja, danke schön.
Danke.
Und über I Remember mit uns gesprochen haben. Es war uns eine Ehre, dass Sie hier waren. Geben Sie auf sich acht.
Tunnels and corridors. Son of joy breathing.
Zero Seven und José González, die Last Light zu ihren Hörgeräten brachten. Zum Ende der knallbunt blinkenden und überhaupt total unaufdringlich besinnlichen Lichterkettenjahreszeit noch einmal eine gehörige Dosis Ruhe, Nähe, Intimität.
Man kann, wie Sie es gemacht haben, in dem kleinen Film zum Beispiel mit dem Kuscheln.
Genau, also das war unter anderem die Intention, eben ein Objekt zu schaffen, was also Wärme und Geborgenheit spendet.
Vor dem Studio steht Morten schon bereit. Er bringt uns straight to Christoph Farkasch. Aber wo ist Christoph Farkasch? Unser zweiter Fall. Die drei Rautezeichen im Zirkusfieber.
Die drei Rautezeichen. Die drei Rautezeichen. Die drei Rautezeichen. Die drei Rautezeichen. Benny Kramhoff, Tibo R., Christoph Farkas. Jannik Kramhoff, Tibo R., Christoph Farkas. Die drei Rautezeichen.
Manu, Thibaut?
Ja?
Hat Christoph dir gesagt, was wir hier draußen und bei dem Wetter in dem Industriegebiet wollen?
Oh nee, keine Ahnung. Wo ist er überhaupt? Moment, ist das nicht... Oh, die bunte Haube da hinter dem Baucontainer. Ist das nicht ein Zirkuszelt?
Jannik, Thibaut. Hallihallo, hier drüben bin ich. Kommt doch her.
Ach, nee, nicht sein Ernst. Was wollen wir denn hier?
Ja, wonach sieht's denn aus? Ich habe eine Überraschung für euch. Beim Aufräumen im Keller habe ich doch tatsächlich Gutscheine für den Zirkus gefunden, die auch noch gültig sind.
Dritter, ich hasse den Zirkus. Diese platten Albernheiten, das Rumgeturne.
Und weil ich mir genau das schon denken konnte, dass einer von euch wieder mosert, dachte ich, wir schauen uns vorher ein bisschen um und ich erzähle euch was vom Zirkusfilm. Und davon, was die Leute eigentlich machen, wenn kein Zirkus ist, wie es den Tieren geht beispielsweise und so weiter und so fort. Aber erstmal, hat denn jemand von euch beiden mal was Krasses im Zirkus erlebt?
Nee. Boah, Yannick, du Nörgler, bestimmt. Also ich lieb ja den Zirkus. Schon immer. Und noch immer. Also gerade letztens habe ich so eine fantastische Geschichte erlebt. Das war ein ganz normaler Zirkus mit schnauzbärtigem Direktor, weißen Pferden, Clowns, Akrobatinnen und so weiter. Ja, wie schon tausendmal gesehen, wie ich halt da regelmäßig hingehe.
Und dann?
Naja, also plötzlich stürmt da so ein Typ mit viel zu weiter Hose in die Manege, hinter ihm ein Polizist und die Leute sind alle urplötzlich völlig aus dem Häuschen wegen seiner Tollpatschigkeit. Plötzlich ist er der Star der Show und der Polizist wird davongejagt.
Moment mal, Thibaut. Kann es sein, dass du wieder zu Theater geschaut hast und hier Realität und Film durcheinander bringst? Das ist nämlich genau die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen wollte. Die des ersten großen Zirkusfilms, Charlie Chaplin's The Circus. Das ist nämlich genau so. Chaplin ist ein Herumtreiber im Hafengebiet, gerät in die Manege, als er von einem Polizisten verfolgt wird und wird dann zum großen Artistenstar. Ja, und das ist natürlich ein toller Film, weil der sich sehr an der Zirkuswelt freut, an den Künstlern und Tieren, an den Gesichtern der Zuschauer. Die von Chaplin gespielte Figur treibt durch das schwarze, weiße, bunte Geschehen wie der Zirkus selbst. Mal beiläufig elegant, mal großspurig und mal tollpatschig. Und wie ihr immer mit einem Strahlen in den Augen, wie man es schon der Titelmelodie anhört, die Chaplin selbst gesungen und geschrieben hat. Hier, ich spiel's euch mal vor.
Mit dem Smartphone?
Ach, schweig und höre.
Swing, little girl, swing high to the sky and don't ever look at the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find rainbows if you're looking down.
Das war ja tatsächlich ganz schön. Aber ich bin die ganze Zeit etwas nervös. Hört ihr auch dieses Gelächter und Gekicher?
Ja, klar, wir haben ja auch Ohren. Das sind die Clowns da drüben in ihrem Wohnwagen. Wir können ja mal lauschen gehen.
Hört mal, Kollegen, die scheinen ja plötzlich ganz ernst zu reden.
Wenn ich nicht Clown geworden wäre, wäre ich Mörder geworden. Bei mir ist es ebenso.
Oh Gott, was ist denn da los?
Wir befinden uns in einem der wahnsinnigsten und weltbesten Zirkusfilme, Mad Circus von Alex de la Iglesia. Zwei Clowns kämpfen um eine atemberaubende Akrobatin. Die beiden, die wir gehört haben. Javier ist ein verschüchterter Versager, Sergio ein saufender Schläger und das frankistische Spanien ist die Kulisse ihres irrwitzigen Duells, in dem sie sich schließlich völlig radikalisieren.
Clowns spielen ja in vielen Filmen große Rollen, Kollegen.
Genau, du hast es erfasst. Der Clown ist sicher der Zirkus-Exportschlager des Films. Vor allem als düstere Figur. Denk nur an den Joker.
Wusstet ihr, dass es sogar einen Namen für die Angst vor Clowns gibt? Die Coulrophobie.
Besserwisser.
Weil Kinder nämlich das Auftreten und Aussehen oft nicht kennen von Clowns, da fürchten sie sich.
Jedenfalls der Zirkus in Mad Circus, der versammelt allerhand jämmerliche Jahrmarktfiguren. Und es ist ein ziemlich typisches Zirkusbild, was wir da sehen. Abgeranzt, runtergerockt, versoffen. Doch es gibt sie noch, die Glanzmomente, Reste von Eleganz. An einem guten Tag kommt im Zirkus und im Zirkusfilm alles zusammen. Eleganz und Ekstase, Krawall und Konzentration. Und eben weil das im Zirkus krass gute und gut aussehende Zutaten für einen bunten Actionfilm oder einen Thriller sind, scheint er mir ein so beliebtes Filmsetting zu sein.
Huch, was passiert denn da im Wagen? Schaut mal, eine Tür geht auf und der Clown, der rennt weg.
Hey! Aber ich kann euch beruhigen, das ist wieder nur eine andere Referenz.
Ach ja? Ja, ja. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done.
bestimmt habt ihr es schon erkannt. Es ist die Titelmusik eines Films, der im Zirkus beginnt, oder besser vorm Zirkus mit einem davonrennenden Clown und zumindest dramaturgisch auch im Zirkus endet. Tatsächlich aber endet er ein paar Minuten später in einem Bett mit einer prächtigen Frau. Habt ihr es erraten?
Irgendein Bond-Film?
Ganz genau, da kommt ja nicht viel anderes in Frage. Und es ist, wenn es nach den Kritiken geht, einer der miesesten Bond-Filme aller Zeiten. Octopussy mit Roger Moore. Die Handlung ist so obskur, dass ich sie euch eigentlich kaum zusammenfassen kann. Jedenfalls ist es ungefähr so, dass Bond über Kuba, Indien und Karl-Marx-Stadt in den Zirkus gelangt, der gerade in einer US-Militärbasis in der BRD gastiert. Eine Bombe tickt, das kennt ihr ja schon, und der Bombenleger seilt sich ab.
General, entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss noch ein paar Reisevorbereitungen treffen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß.
Danke sehr. Er geht für sein Leben gern in den Zirkus.
Er wird nicht enttäuscht werden, glauben Sie mir.
Herrje.
Ich kann dich beruhigen. Ich habe ja schon über das tatsächliche Bombenende, wenn man so möchte, gesprochen, was dann wiederum im Bett stattfindet. Wie ihr Bond kennt, die Bombe zündet natürlich nicht. Jedenfalls klingt der ganze Film danach, als hätte George Lucas, genau der Star Wars und Indiana Jones, George Lucas Filme wie diesen Bond-Film im Kopf gehabt, als er letztens bei einem Festival gesagt hat, ja, der Film heute, der sei meist nur noch Zirkus.
Was soll denn die Metapher jetzt heißen? Bunt und billig?
Ja, so ungefähr. Es fehlt im Zirkus heute an Substanz, sagt Lucas, während an der selbstgefälligen Oberfläche alles so schön berstet und splittert in 4K oder was weiß ich. Wahrscheinlich wollte er damit aber nicht den Zirkus kränken, sondern den Film wecken. Aber, was natürlich für beide gilt, sie sind ähnlich lang und entführen ihre Besucherin eine spezifische Erfahrungswelt. Die genau dann perfekt ist, sagt Lucas, wenn sich Kunst, Klimbim und Krawall die Waage halten.
Ich bin eh schon lang ausgestiegen, Kollegen, aber ist das Benjamin Blümchen da drüben?
Ja, so oder so ähnlich. Da fällt mir ein, über Wildtiere haben wir noch gar nicht gesprochen. Das hatte ich euch am Anfang ja versprochen. Ich weiß ja, wie sie beiden sich für Tiere interessieren. Ja, dabei sind sie zentrale Protagonisten im Zirkus, kann man sagen.
Wogegen ja schon lange protestiert wird, Kameraden. Wirklich wirksame Gesetze scheint es aber noch nicht zu geben, soweit ich weiß.
In Belgien und in Österreich gibt es schon ein Wildtierverbot im Zirkus.
Ja, über so ein Verbot könnte man tatsächlich mal wieder nachdenken, wenn man sich eine alte Dumbo-Kassette ansieht. Für einen Kinderfilm ist Dumbo markerschütternd, wie die Tiere da geknechtet und ausgepeitscht werden und in welcher heftigen Welt dieser zuckersüße kleine Elefant aufwachsen muss.
Das stimmt doch was nicht.
Ein Geburtsfehler?
Das ist ja nicht zu fassen. Schlimm, diese grässlichen langen Ohren.
Ist das lustig? Das sieht ja richtig komisch aus.
Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass sein Star-Status ihn jemals von seinen Traumata befreien wird? Ja, ich jedenfalls nicht und nur im Rausch vielleicht. Da gibt's in Dumbo ja auch so eine Szene, wo er völlig abdreht, wo der Zirkus Rausch ist oder ein Traum und letztlich auch ein Film.
Ja, da haben wir doch überraschend viel zu nachdenken. Darüber haben wir eigentlich voll verschlafen, dass die Vorstellung in 3 Minuten losgeht.
Tatsächlich.
Da strömen ja schon die ganzen Leute in Richtung des Zelts.
Ja klar, dann nix wie los. Und wenn ihr mir noch ein paar letzte Worte gestattet, lasst uns das Heulen der Manege riechen, in die völlig offenen Kindergesichter blicken, nostalgisch eintauchen in diese kreisrunde Traumwelt durch die Künstler und Kasperton. Lasst uns für 90 Minuten das Industriegebiet vor der Pforte vergessen oder all die beknackten Menschen hier draußen. Es beginnt.
So sei es.
Das waren Small Black, die Boys live zu Gehör brachten. Ich habe ja als kleiner Junge immer meine Entschuldigungen selbst geschrieben. Ich hatte Masern regelmäßig.
Das ist eigentlich ein dummer Jungenstreich, vollkommen überflüssig und arrogant. Und trotzdem meine ich, ein paar Tagessätze hätten es da auch getan, sehr viel weniger hätte es da auch getan. Zumal der Fall ja eben wirklich vergleichbar ist mit dem 60-Euro Ordnungswidrigkeitsdelikt und eben nicht mit einer schweren Urkundenfälschung.
Was jetzt, Janik?
Ja, Thibaut, es ist allerhöchste Zeit.
Für einen Seitensprung in die Kulturgeschichte,
ja, jetzt habe ich geschlafen. Thibaut? Der Abschlussbetrachtung von Manuel Fritsch, der für uns Anekdoten über Personen der Zeitgeschichte zusammenträgt. Personen, die Lust auf ein kurzes Abenteuer hatten. Eine Rubrik voll von untreuen Arbeitnehmern. Heute auf dem Lehrplan spitzelnde Künstler. Hasch!
Ich meine, aus vielen Gründen ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ich war aufgewühlt, hatte getrunken und das Unwetter...
Nach Gründen zu suchen.
Das mache ich auch gar nicht. Ein Augenblick der Leidenschaft, aber wir sind doch beide an andere gebunden.
Hurry up.
Irgendwie scheinen inzwischen alle die DDR zu mögen. Ampelmännchen und Spreewaldgurken, Trabis und natürlich die Partei. Das alles ist mittlerweile zu kitschigen Nostalgieartikeln zusammengeschnurrt. Dabei hat die DDR mehr hervorgebracht als nur Souvenirshop-Regalfüller. Coole Underground-Bands wie Schleimkeim zum Beispiel. Ohne die DDR war auch Schleimkeim nichts Rechtes mehr, auch wenn sie nach der Wende erst anfangen konnten, Platten zu produzieren und auf wirklich jedem Deutschpunk-Sampler zu erscheinen. Vorher, im deutschen Mutterland der Werktätigen nämlich, war die Plattenproduktion nicht ganz so einfach. Nur eine einzige Platte brachten sie da heraus, zusammen mit der Band Zwitschermaschine. DDR von unten hieß die. Die CD wurde von Sascha Andersson als treibender Kraft in die Wege geleitet, und da sind wir beim heutigen Kern der Geschichte angelangt. Andersson ist nämlich interessanter als alle Ampelmännchen und Gürkchen zusammen. Er war eine der schillernden Figuren des ostdeutschen Undergrounds, der ostdeutschen literarischen und musikalischen Avantgarde. Als freier Schriftsteller lebte er in Berlin, veröffentlichte Underground-Publikationen, schrieb Rocksongs und schrabbelte diese in verschiedenen Bands herunter. Doch mit der Wiedervereinigung verlor er sein zweites Standbein, seinen Seitensprung, seine Stasi, den blinden Fleck der Ostalgiker. In keinem der Berliner Ostalgieläden gibt es kleine Stasi-Buttons oder T-Shirts mit dem Aufdruck IM, inoffizieller Mitarbeiter. Doch das war Andersson und war dabei beileibe nicht der Einzige. Paul Grazik, der eine gute Generation vor Andersson schon zur ostdeutschen Schriftstellerszene gehörte, wäre hier noch zu nennen. Die Erklärungsversuche im Nachhinein lesen sich dann alle ähnlich. Ich weiß ja auch nicht, wie das passieren konnte. Ich war eben schwach und so weiter und so fort. Man kennt das ja. Beide spitzelten über Jahre hinweg die halbe Szene aus. Beide mussten sich nach der Wende Vorwürfe anhören. Dabei kann man so eine Tätigkeit auch versöhnlich interpretieren. Grazik spitzelte den Kollegen Heiner Müller aus und setzte sich in seinem Bericht dann für diesen ein. Und auch von Andersson wird gesagt, dass seine Berichte dem einen oder anderen wohl eher genutzt haben, da sie ihn als harmlos verkauften. Und so bleibt die Hoffnung, dass in der bundesrepublikanischen Familie eines Tages gilt, was der ausgespitzelte Schauspieler Manfred Krug über seinen Ausspitzler, den Bildhauer Manfred Zahlo, einst sagte. Ich habe diesen Stasi-Spitzel von Herzen gern.
Merci, Manuel.
So, das war's für heute. 2015 wurde hiermit offiziell durchgespielt. Sendung over. Aber nicht ohne, dass Thibaut uns noch ein paar Menschen ins Gedächtnis ruft.
Genau, denn wir möchten die Namen von Christoph Farkas, Johannes Kirchmeier, Artyom Halas, Margarete Gallersdörfer und Nico Roth gerne auch noch in die digitale Kopie dieser Sendung tätowieren. Danke, liebe Mannschaft.
Das Jahr hat begonnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Thibaut und ich vibrieren voller Vorfreude auf 2016. Die erste neue Sendung läuft am 30. Januar. Und bis dahin bleiben Sie am Ball mit den guten Vorsätzen. Denn auch in diesem Jahr lautet der popkulturelle Imperativ: niemals, niemals locker lassen. Ciao!
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live. Okay.